Ich fand es sehr spannend, auch in der Rücktrittsrede, wo dann diese Passage war, mit, dass er also zurücktritt, auch um Schaden abzuwenden, aber vor allen Dingen von seiner Familie, denn das ist das Wichtigste im Leben. Was ich jetzt moralisch tatsächlich äußerst bedenklich fand, denn in seiner Position als Politiker ist eben nicht seine eigene Gruppe, seine eigene Familie das Entscheidendste, sondern er ist in dieser Position, in dieser moralischen Position auch, um tatsächlich vor allem die Interessen der Österreicher und Österreicherinnen zu vertreten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt die Philosophin und Publizistin Liz Hirn. Hirn beschäftigt sich nicht nur mit Moral und Ethik, sondern engagiert sich auch im Volksbegehren Ethik für alle. Und genau darüber wollen wir heute auch ein wenig reden, nämlich über Moral. Was ist das? Wer definiert sie? Und warum braucht es das überhaupt? Hallo Frau Hirn, danke, dass Sie heute mein Gast sind.
Danke für die Einladung.
Doch zuvor zu einer entgeltlichen Einschaltung von Mazda Österreich. Mazda ist ein Technikpionier. Unter anderem brachte die Firma im Jahr 1986 die ersten Autos mit serienmäßigem Katalysator nach Österreich. Pünktlich zum 50. Geburtstag von Mazda Österreich kommt im Herbst mit dem Sky Active X der weltweit erste Benzinmotor mit Selbstzündung auf den Markt. Eine echte Innovation. Bei diesem Antrieb wird Benzin nicht wie gewöhnlich durch einen Zündfunken, sondern durch hohe Verdichtung von selbst entzündet. Diese Technik ermöglicht es, den Verbrauch und die CO2-Emissionen auf Dieselniveau und sogar darunter zu senken. So werden Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut gebracht. Mehr Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und nun zurück zu Ganz offen gesagt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die auch heute wieder relativ kurz ist. Wir haben uns vor 20 Minuten das erste Mal getroffen. Ich würde das Gespräch gerne heute mit ein wenig Begriffsdefinitionen beginnen. Das klingt nicht ganz so spannend, ist es in dem Fall aber, glaube ich, schon. Was ist denn Moral, Frau Hirn? Wie kann man das definieren?
Also jetzt als Philosophin gesprochen, Moral bezeichnet mal zum einen einen allgemeinen Verhaltenskodex, Sittengebräuche, die sich in einer Gruppe oder auch in einem Staat eingebürgert haben. Das ist eine ganz spezifische Ausprägung von Normen, Werten, die beispielsweise durch Traditionen überliefert werden.
Kann man das abgrenzen gegenüber anderen Begriffen? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel über den Begriff Ethik. Was beschreibt der Begriff Ethik?
Na, Ethik, kurz gesagt, würde ich als Wissenschaft von der Moral bezeichnen. Das heißt, das ist einfach die Metaebene, die Reflexion über unterschiedliche Moralvorstellungen, über unterschiedliche Wertkonzepte, die es auch in verschiedenen Gruppen geben kann, auch wenn verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Werten aufeinandertreffen, beschäftigt sich aber auch mit ganz aktuellen Fragen, wenn es zum Beispiel um Medizinethik geht oder auch um moderne Technologien. Das heißt, alle Fragen, die sich darum drehen, was soll ich tun, wie sollen wir handeln, soll das erlaubt sein, sollen diese medizinischen Fortschritte erlaubt sein oder nicht, das sind alles ethische Fragestellungen, die sich aber konkret natürlich auf auch moralische Vorstellungen beziehen können. Aber quasi gegenübergestellt die Wissenschaft über die Moral und dann die Moral als praktische Anwendung auch von Werten und Verhalten.
Könnte man es so runterbrechen, Moral beschreibt, wie ich leben soll als Mensch in einer Gesellschaft, oder?
Also ja, es gibt praktische Handlungsanweisungen, wie man leben soll. Das heißt aber noch nicht, dass man den folgen soll, ja, sondern dass es zum Beispiel traditionell üblich ist, so und so zu handeln. Und dann aber tatsächlich die Diskussion darüber, warum das noch so sein soll oder nicht, das wird dann in ethischen Fragestellungen behandelt werden.
Wollen Menschen moralisch leben oder gibt es da empirische Ergebnisse?
Na, interessant ist die Frage, wollen wir das? Ich glaube, wir müssen es. Es kommt darauf an, welches Menschenbild man auch vertritt. Also generell in der Philosophie, wenn man den Menschen als soziales, als politisches Wesen kennzeichnet, als Gemeinschaftswesen, dann ist Moral natürlich interessant, denn wir müssen ja alle miteinander auskommen. Also wir müssen uns auf gewisse Werte einigen, um auch einigermaßen friedlich leben zu können oder nach gewissen Kriterien leben zu können.
Die meisten Menschen, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, wollen ja in irgendeiner Weise moralisch leben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle Normen und alle Regeln einer Gesellschaft von allen Menschen so anerkannt werden. Gerade oft ist es ja so, dass natürlich junge Menschen gewisse Moralvorstellungen ablehnen. Wie verändert sich denn dann Moral auch?
Also ganz stark. Also wir sehen das ja auch jetzt. Es kann unterschiedliche Moralvorstellungen nicht nur zwischen unterschiedlichen Kulturen, aber auch zwischen den Generationen geben. Wir sehen jetzt, dass traditionelle Modelle sich teilweise überlebt haben, jetzt wieder zurückkommen. Es gibt sehr viele Junge, die keinen Bezug mehr zu traditionellen Modellen haben, aber auch, weil sich einfach die Berufs- und auch die Wirtschaftswelt und auch die Technologien sehr, sehr stark verändert haben und einfach ganz, ganz neue Fragestellungen auf den Plan rufen. Das heißt, ja, Moral ist etwas, das veränderbar ist, aber das sagt ja schon der Name. Also Moral heißt ja übersetzt Sitten und Gebräuche und natürlich ändern sich die auch mit unterschiedlichen Lebensstilen, mit unterschiedlichen Einflüssen.
Wenn Moral ein Stück weit das ist, was eine Gesellschaft zusammenhält, wie viele unterschiedliche Moralsysteme und Moralvorstellungen kann sich eine Gesellschaft dann leisten? Das ist eine große Frage. Ich weiß, aber sie liegt hier ein bisschen auf der Hand.
Interessant ist eher, wen wir auch an die Spitze unserer gesellschaftlichen Moralpyramide stellen. Ich glaube, das ist für mich da eher die spannendere Frage.
Darf ich da ganz kurz eingrätschen? Erklären Sie mir bitte, was eine Moralpyramide ist.
Also ich habe es jetzt einfach als Ausdruck gebraucht, um zu sagen, normalerweise wird die Moral ja von gewissen Experten, Expertinnen in moralischen Dingen vertreten. Normalerweise war das früher Religion, also die Kirche zum Beispiel, die eindeutig quasi die moralische Deutungshoheit hatte. Die Frage ist jetzt, also wen setze ich jetzt an diese Stelle? Haben zum Beispiel religiöse, kirchliche Vertreter noch diese moralische Stellung? Oder können das zum Beispiel auch staatliche Vertreter übernehmen? Haben sie das nicht schon längst übernommen? Das heißt, die Frage ist schon auch gekoppelt dran, wen lege ich auch die moralische Deutungshoheit in die Hände? Denn das bedeutet auch sehr, sehr, sehr viel Macht. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass ich Politiker an oberster Stelle der Moralpyramide habe, dann haben sie natürlich auch eine spezielle Funktion, eine spezielle Verantwortung zu erfüllen, genauso auch wie die kirchlichen Vertreter. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut sie diese Moral vertreten.
Eine Spitze der Moralpyramide bedeutet also quasi, dass sie die Definitionsmacht haben, was moralisch ist, oder?
Genau, und auch die Werte in gewisser Seite vertreten, vorgeben, verteidigen oder auch zum Beispiel in Lehrplänen oder auch in Gesetzen verankern können.
Das ist insofern ein ganz gutes Beispiel, weil ich würde gerne auf ein sehr aktuelles Beispiel vorkommen. Wir wurden am Wochenende alle ein wenig überrollt von den politischen Entwicklungen in Österreich. Wenn wir so ein Beispiel nehmen wie das Strache-Video, gehen wir mal aktuell davon aus, dass, das hat die Staatsanwaltschaft ja auch angedeutet, dass es strafrechtlich vermutlich nicht relevant sein würde. Und trotzdem sind ja eigentlich durchweg sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, ich auch, der Meinung, dass solch ein Verhalten jemanden als Politiker desavouiert. Warum?
Na, also zum einen macht dieses Beispiel ganz schön deutlich, dass Recht und Gesetz oder Strafrecht nicht dasselbe sind wie Moral. Ja? Also das kommt schon mal ganz klar zum Ausdruck. Zum Zweiten ist interessant, was erwarten wir uns als moralische Qualifikation oder Kompetenz von einem Politiker? Und was dieses Beispiel sehr schön zeigt oder warum es moralisch tatsächlich bedenklich ist, ist, dass ein Politiker auch in dieser Rolle ist, nicht nur seine eigenen Interessen zu vertreten, sondern die Interessen aller und auch nicht nur seiner Gruppe. Das wird nämlich auch vergessen. Das heißt tatsächlich, dass er die Interessen insoweit vertreten muss, dass sie im Interesse tatsächlich der Mehrheit der Österreicher sind. Und ich fand es sehr spannend, auch in der Rücktrittsrede, wo dann diese Passage war, mit, dass er also zurücktritt, auch um Schaden abzuwenden, aber vor allen Dingen von seiner Familie, denn das ist das Wichtigste im Leben. Was ich jetzt moralisch tatsächlich äußerst bedenklich fand, denn in seiner Position als Politiker ist eben nicht seine eigene Gruppe, seine eigene Familie das Entscheidendste, sondern er ist in dieser Position, in dieser moralischen Position auch, um tatsächlich vor allem die Interessen der Österreicher und Österreicherinnen zu vertreten. Die hat er eindeutig nicht erfüllt. Also unabhängig von jeglichen strafrechtlichen Tatbestand ist eindeutig klar, dass er moralisch dazu wider den Interessen der Österreicher und Österreicherinnen gehandelt hat.
Das heißt, wir haben quasi dort einen Politiker einen gewissen Anspruch, dass sie ein gewisses Gemeinwohl vertreten. Und das ist zum Beispiel etwas, was, wenn sie das nicht tun, was sie dann in den Augen vieler dafür nicht qualifiziert. Oder kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen, genau. Weil ja, wie gesagt, auch diese gewisse Macht einhergeht, die man ja auch abgeht, indem man wählt. Ja? Also indem eben auch die Politiker gewisse Mehrheiten, Minderheiten repräsentieren, das macht ja etwas. Und wenn diese Macht dann missbraucht wird, also auch moralisch missbraucht wird, natürlich hat es dann Folgen. Und ich finde auch vollkommen zu Recht.
Ja, ja. Wer definiert das? Wer definiert diese Ansprüche an Politiker und Politikerinnen? Ist es Tradition?
Naja, ich denke mal zum einen, dass mit dem, dass Religionen oder auch Kirchen an Macht eingebüßt haben, also auf diese moralische Deutungshoheit auch, natürlich automatisch der Staat sehr viele Funktionen oder Politiker auch sehr viele moralische Verantwortung aufgebürdet bekommen haben. Die hatten sie zum einen schon immer, zum anderen sind sehr viele, die jetzt nicht religiös sind, vielleicht Atheisten, Agnostiker sind, für die Religion keine Bedeutung mehr spielt, die orientieren sich natürlich dann an säkularen Moralvertretern und natürlich, das liegt dann in den Händen der Politiker, die sie wählen.
Wir haben in den letzten Monaten relativ oft Sätze gehört wie die Grenze ist das Strafrecht. Sie haben auch gerade schon gesagt, Moral und Strafrecht ist nicht ganz dasselbe. Was für eine Moralvorstellung verbirgt sich hinter so einem Satz, die Grenze ist das Strafrecht? Also wenn ich einfach ganz klare...
Also das ist tatsächlich ein interessantes Zitat, denn das würde ja eigentlich versuchen, die Moral außer Acht zu lassen oder zu sagen, okay, über Moral kann man streiten, man kann unterschiedliche moralische Konzepte haben, aber das Recht oder das Gesetz ist dann das, was wir gemeinsam haben. Und das stimmt ja auch. Also wenn man sich überlegt, wo wir dann zusammenkommen, ja, also auch wenn die Diskussion ist über unterschiedliche Wertvorstellungen von unterschiedlichen religiösen Gruppen, kulturellen Gruppen, dann sagt man ja, das ist dann... Das Strafrecht, das sind dann Rechte, Gesetze, die müssen eingehalten werden. Was du ansonsten glaubst oder es moralisch gut findest, ist deine Sache. Ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Grund, macht auch Sinn, so Verbindlichkeit herstellen zu wollen. Das Problem dran ist, dass es ja damit nicht getan ist. Beispiel ist jetzt, das Aktuelle ist, finde ich, ganz gut, mit dem ist es jetzt strafrechtlich relevant, was der Herr Strache gemacht hat oder nicht. Es ist auf jeden Fall moralisch äußerst problematisch, denn es geht ja auch um die Vorbildwirkung. Also tatsächlich in der Öffentlichkeit jungen Menschen, jungen Wählern das Gefühl zu geben, dass Moral da keine Rolle spielt, dass tatsächlich nur die Grenzen des Strafrechts ist, ansonsten ist alles möglich, ist natürlich für das soziale Zusammenleben äußerst problematisch. Also der Sinn von Moral oder von moralischen Regeln ist es ja auch, das soziale zusammenzuhalten, Gemeinschaft, Verbindlichkeiten herzustellen. Das kann das Strafrecht bis zu einem gewissen Grad auch, aber nicht diese Verbindlichkeit tatsächlich zusammenzuhalten, gewisse Werte zu teilen und auch ein gewisses Vertrauen hinzustellen. Ja, natürlich kann ich sagen, das Ende ist das Strafrecht, aber wo ist das zwischenmenschliche Vertrauen dann? Also welche Basis haben wir dann überhaupt noch, miteinander zu kooperieren?
Der Vorwurf, der natürlich da immer auch im Raum steht, ist natürlich dann der, dass die Moral, die über das Strafrecht hinaus ist, eine verdammt intransparente Geschichte ist. Dass es dort irgendwelche Menschen gibt, die sagen, okay, das ist die Moral, aber dass die ja irgendwo nur nirgendwo festgeschrieben ist.
Nein, und das wird auch nie irgendwo festgeschrieben sein, weil wir haben ja schon am Anfang erwähnt, natürlich ändert sich auch die Moral mit unterschiedlichen Entwicklungen, die wir haben, gesellschaftlichen Entwicklungen, technologischen Entwicklungen. Das ist nichts Statisches. Damit müssen wir leben. Was ich aber auch spannend finde, dass wir auch in Österreich gerade versuchen, diese Diskussion sehr zu vermeiden. Ja? Also wir versuchen dann eher bei traditionellen Wertvermittlungssystemen wie Religionen zu bleiben, die sehr, sehr dogmatisch sind, die sehr, sehr stark gefärbt sind, die sehr, sehr tendenziös sind, die auf Machterhalt, Hierarchien aussehen, stattdessen, dass wir uns zum Beispiel in die Richtung eines Ethikunterrichts begeben, ja, der tatsächlich alle betrifft. Ja, ist schlichtweg nicht möglich. Dabei wäre das in einer Situation, wo wir jetzt in einem sehr, sehr pluralen System mit diesen verschiedensten Problemen konfrontiert, von politischer, ökologischer Seite, eigentlich die einzig wirklich sinnvolle Lösung.
Ich finde natürlich das Argument, dass es trotzdem problematisch ist, wenn Moral von relativ, sagen wir mal, in Leitartikeln abgearbeitet wird, schon natürlich auch, das ist natürlich auch nicht unproblematisch. Ne? Das ist, wenn wir eine intransparente Definition von Moral haben und darüber hinaus, die weit über das rausgeht, was in irgendeiner Weise kodifiziert ist.
Aber das stimmt so nicht. Wir können Moral natürlich niemals definieren. Wir können aber einzelne Verhaltenskodize rausarbeiten und sagen, okay, wir haben diese Sitte hier, ist es sinnvoll, die zu halten? Das finde ich auch nicht intransparent. Ich kann als katholischer Vertreter rausgehen und sagen, uns ist dieser Wert wichtig, wir stehen für diesen Wert ein. Das finde ich jetzt an sich nicht intransparent. Da muss ich ja den gesellschaftlichen Diskurs starten. Ist das ein Wert, den wir aufrechterhalten wollen oder nicht? Das finde ich jetzt an sich nicht intransparent. Allerdings die Diskussion über Moral abzubrechen und zu sagen, nein, wir diskutieren gar nicht drüber, das ist es. Und das wäre für mich problematisch, aber das sehe ich jetzt so. So nicht.
Wir haben es gerade schon angedeutet. Welche unterschiedlichen Quellen für Moral gibt es denn? Wir haben auf der einen Seite die religiöse Moral, die haben wir schon angesprochen. Aus welchen anderen Quellen kann sich moralisches Verhalten speisen?
Naja, prinzipiell speist sich ja jegliche Moral aus dem Sozialen. Also im Endeffekt, wir können natürlich jetzt alles runter aufspalten und sagen, gut, es geht im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, anthropologischen Bereich, aber prinzipiell kann man sagen, es geht darum, wo Menschen zusammenkommen, wird Moral relevant. Wie können wir Zusammenleben gestalten? Die Reflexion dann darüber, was wir tatsächlich wollen, ob diese Werte legitimiert werden können und wie wir sie legitimieren, wäre dann eine ethische Reflexion, die kommt dann als nächster Schritt. Ja. Aber prinzipiell kann man sagen, wo Menschen zusammenkommen, stellt sich die Frage nach den Handlungen, wie wir uns gegenüber einander verhalten und damit der Moral. Also wir können der Moral sozusagen nicht entkommen. Ja. Das wird auch in Zukunft so sein. Ja.
Wir haben, wenn wir darüber die Legitimation von Moral reden, wir haben zum einen natürlich eine, es gibt Quellen, die eine sehr übernatürliche Legitimation haben, Religion. Mhm. Was für natürliche Legitimationen für Moral gibt es?
Naja, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze. Ja, kommt auch darauf an, von welchen Menschenbildern wir ausgehen. Ja, es gibt vielleicht eher besser verschiedene Arten, Ethik zu diskutieren. Das hilft uns vielleicht mehr. Also es gibt die Versuche, moralische Wertvorstellungen dadurch zu rechtfertigen, dass wir sagen, wir basieren ihre Wertung darauf, aus welcher Gesinnung sie heraus basieren. Das heißt, eine Handlung ist dann gut, wenn die Intention, die ich habe, eine gute ist. Ja, das ist natürlich problematisch. Wie messen wir das? Also das typische Beispiel wäre der Kant. Ja, also Kants kategorischer Imperativ, der ganz stark auf Pflicht ausgeht. Also es geht nicht darum, was die Folge der Handlung ist. Hauptsache ist, dass sie in dieser guten Gesinnung erfolgt. Dann gibt es natürlich auch noch die Rechtfertigungsstrategie zu sagen, was sind die Folgen meiner Handlung? Eine Handlung ist dann gut, wenn wir was davon haben. Ist so eine typische politische Argumentation. Also solange das, was rauskommt, also der Zweck irgendwie gut ist und die Ziele gut sind, können wir uns vorher alles erlauben.
Das ist das Gute. Das ist doch das, was auch immer hinter dem berühmten Trolley-Problem steht. Die Frage, ob es eine gute Handlung gibt oder ob nur die Folge einer Handlung gut sein kann.
Ganz genau, ganz genau. Und man sieht aber auch ganz klar, also je nachdem, welcher ethischen Richtung man irgendwie aufgeschlossen ist, wird man sich entscheiden. Also wenn man jetzt der Pflicht danach gehen würde, würde man sagen, man würde gar keinen Schalter umlegen. Also man würde sich vielleicht sogar raushalten, weil man kann niemanden opfern für die anderen. Ja, also das ist natürlich die Frage auch, also es ist eigentlich noch umso schwieriger, je tiefer man eine ethische Diskussion startet, was aber nicht heißt, nur weil wir keine, was aber nicht heißt, dass nur weil wir keine eindeutige Entscheidung haben, dass wir diese Diskussion nicht starten sollten, sondern dass auch unsere Einstellung, unsere Herangehensweise als Gesellschaft oder auch als Individuum zu dieser Fragestellung ja auch sehr viel über unsere moralischen Vorstellungen aussagt. Insofern wird sie nie obsolet sein.
Ja. Nur für die Zuhörer ganz kurz, falls man es nicht kennt, das Trolley-Problem ist ein philosophisches Denkproblem, bei dem eine Person an einer Weiche steht und links und rechts kann ein Zug vorbeifahren und normalerweise ist auf dem einen Gleis eine Person festgebunden und auf dem anderen Gleis zwei Personen. Man muss die Entscheidung treffen, ob man die Weiche umlegt oder nicht. Und da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, dieses Problem zu durchdenken. Das ist ein sehr bekanntes philosophisches Problem. Wir waren gerade bei den Quellen für Moral. Historisch gibt es ja eine Kopplung von Religion und Moral. Wie ist die entstanden?
Nee, es ist einfach die Frage nach der Legitimation von Moral ist einfach sehr, sehr gut durch Religion zu beantworten. Also wenn ich einfach sage, ich habe eine absolute Macht, die quasi mir legitimiert, Gebote wie du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und als letzte moralische Instanz habe ich diese Quelle. Dann gibt es auch nicht mehr besonders viel zu argumentieren, sondern das ist die letzte Quelle und daraus folgen Gebote, die ich aufstelle. Gut, da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Das ist eines der großen Probleme. Was ist, wenn ich nicht dran glaube? Was ist, wenn die Quelle also nicht mehr als stark angesehen wird, diese Schwierigkeiten haben wir jetzt in unseren Zeiten, vor allem in den westlichen Gesellschaften, und welche anderen Möglichkeiten habe ich? Da könnte ich dann natürlich davon ausgehen, von Konzepten wie dem Utilitarismus zum Beispiel, der ja auch in Richtung teleologische Ethik geht, also das heißt zu schauen, okay, für eine größtmögliche Anzahl an Menschen sollen die Handlung positive Konsequenzen haben. Wenn das gegeben ist, ist sie gut und damit durchführbar. Ja, wäre zum Beispiel eine moderne Möglichkeit, auch quantitativ zu messen, wie sich Moral auswirkt. Ist aber auch sehr problematisch.
Warum ist das problematisch?
Na, zum einen, weil es nie absehbar ist, was wirklich die Konsequenzen sind. Das kann auch sehr trügerisch sein. Wir sind ja nie in einer naturwissenschaftlichen Experimentsituation, wo ich dann von Anfang bis Ende durchplanen kann, was passiert. Es kann Zwischenfälle geben. Es kann sich in späterer Folge in 20, 30 Jahren herausstellen, dass die Entscheidung schlecht war, weil es noch weitere Konsequenzen gab, die wir vorher nicht absehen konnten. Ja? Stichwort ökologische Probleme. Das ist zum Beispiel ganz, ganz schwierig, das teleologisch auch zu lösen, weil wir sagen müssen, gut, wir können die Konsequenzen nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum absehen. Ich denke jetzt Stichwort Atomenergie, also die Vorstellung, naja, in 30 Jahren wird dieses Problem ja dann schon wer anderer lösen, aber im Moment haben sehr, sehr viele Haushalte etwas davon, dass mehr Strom, mehr Energie zur Verfügung steht, ist äußerst problematisch. Ja, die Ziele sind für einen kurzen Zeitraum erfüllt, viele, viele profitieren davon, aber wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Und jetzt sind wir in dieser Zukunft und jetzt haben wir ganz ungeahnte Probleme damit und noch keine wirklich schlagkräftigen Lösungen dafür.
Sie haben als eine Möglichkeit gerade den Utilitarismus erwähnt. Was gibt es, was gibt es noch?
Diesen Kontraktualismus, den wir bei Hobbes haben, also ja, der berühmte der Mensch ist des Menschen Wolf, also viele kennen ihn ja davon, hat ja eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr pragmatisches Verständnis davon. Also einfach Menschen gehen in Vertragssituationen ein, zum Beispiel auch das Individuum mit dem Staat. Wären wir jetzt in dieser politischen Situation, also ich gebe quasi Macht ab auch an den Staat, der hat dann Macht über mich und ist dann auch verpflichtet, meine Interessen zu wahren, also zu schauen, dass mein individuelles Wohl auch gewährleistet ist. Ja, also eine Möglichkeit, die jetzt nicht so neu ist, aber auch eine, die sich ja quasi bewährt hat, wo dann auch man sagen könnte, es geht dann auch über Überleitungen zu Recht, Gesetz, Strafrecht und so weiter, also wie weit meine Rechte gewahrt werden. Sehr modern sind Ansätze von Habermas, von Jürgen Habermas, der in Richtung Diskursethik gearbeitet hat, was ich sehr spannend finde, weil das Trolley-Problem unter diskursethischen Blick nochmal anders ausschaut, weil Diskursethik sich immer speziell auf Probleme oder Konflikte richtet und wirklich versucht, diesen Konflikt abgegrenzt zu bearbeiten. Das heißt, nicht das Gesamte zu sehen, sondern tatsächlich moralische Lösungen oder ethische Lösungsansätze für konkrete Probleme zu erstellen.
Was wäre das in dem Bezug auf das Trolley-Problem, was Sie gerade erwähnt haben?
Na, die Frage ist, wie wäre dieser Konflikt zu sehen, jetzt unabhängig von Gesinnung und vielleicht ideologischen, also was sind die Konsequenzen davon? Also könnte ich dieses Problem abgegrenzt sehen und könnte ich sagen, okay, das ist eine Ausnahmesituation, wie würden wir als eine Gruppe jetzt zum Beispiel entscheiden? Das Problem mit solchen philosophischen Beispielen ist halt, dass die Zeit ja nicht da ist. Na, es ist ja nicht so, dass bei diesen Trolley-Problemen jetzt jemand steht und dann Zeit hat, 10 Minuten zu überlegen, sondern die Entscheidung muss tatsächlich schnell getroffen werden. Das heißt, jedes Beispiel hinkt dieses
Problem
natürlich
an den,
auch.
Problem an den theoretischen Denkbeispielen.
Ganz genau, ja, ganz genau.
Sie beschäftigen sich ja auch recht viel mit interkultureller Ethik und Ähnlichem. Wir haben in den westlichen Gesellschaften, auch in Österreich natürlich, auch jetzt den Fall, dass zum einen die religiösen Autoritäten bröckeln, wir aber natürlich Teile der Gesellschaften haben, die trotzdem weiterhin nach religiösen Regeln funktionieren. Die Diskussion konzentriert sich ja vor allen Dingen auf die Muslime. Was für Probleme treten da auf? Also kann man das, ist das etwas, was man zulassen kann, dass gewisse Teile der Gesellschaft nach anderen Moralvorstellungen leben? Bis zu einem gewissen Grad, bis zu welchem Grad kann man das zulassen?
Also ich glaube, dass man das zulassen werden muss. Was ich problematisch finde, ist ja nicht, dass wir unterschiedliche moralische Vorstellungen haben, sondern dass wir ganz konkrete ethische Fragen nicht gemeinsam stellen können. Das heißt, wenn ich also jetzt an einem Tisch sitze und gewisse Probleme nicht ansprechen darf, weil sich diese Fragen gar nicht stellen dürfen, dann empfinde ich das tatsächlich als sehr, sehr problematisch. Das heißt, Stichwort jetzt, ich komme jetzt wieder auf den Religionsunterricht, wenn gewisse Probleme, jetzt zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich, ja, sei es Geschlechterbeziehungen, aber auch Sachen wie Sexualaufklärung etc., Religionskritik auch, ja, nicht bearbeitet werden dürfen, weil es meine religiöse Vorstellungen verletzt, mein moralisches Gefühl verletzt, dann wird es für mich kritisch. Also nicht, dass jemand diese moralische Einstellung hat, ist für mich das Problem, sondern tatsächlich, dass wir es nicht schaffen, einen Raum zu schaffen, wo wir das diskutieren können und eine Metareflexion darüber starten können. Dann wird es problematisch.
Ja.
so ein Raum wäre der Ethikunterricht. Ich weiß, wir werden darauf später noch kommen, auf das Thema Ethikunterricht. Wir haben über Wandel von Moral geredet. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist, ist, glaube ich, der Untertitel. Haben Sie das Gefühl, dass es eine konservative Wende gibt? Und woher kommt die? Wie passiert sowas?
Also zum einen mal war der Titel tatsächlich so gewählt, weil ich tatsächlich beobachte, nicht nur in den Projekten und in der praktischen Arbeit, aber auch theoretisch, dass es diese Hinwendung zum Konservativismus gibt, also wieder zu stabilen Werten, die man glaubt, die wirklich traditionell verankert sind. Wenn man natürlich dann weiter forscht, sich dann näher reinbegibt, sind die natürlich dann gar nicht so alt, sondern eigentlich auch dann eine Erfindung auch oft des 19. Jahrhunderts, also haben eigentlich eine relativ jetzt im Zuge der Menschheitsgeschichte eine relativ kurze Existenz. Was ich bemerke oder negativ bemerke, ist das eher, dass es einen Rückzug gibt in diese eigenen privaten Vorstellungen auch und das aber im Hinblick oder im Angesicht von wirklich großen globalen Problemen, denen wir gegenüberstehen. Und was ich tatsächlich als das große Risiko sehe, ist, dass dieser Rückzug, dieses neue Biedermeier auch, ja, und diese Erfüllung im Kleinen und dieses Wohlsein im Kleinen, ja, dass es halt dazu führt, dass ich bezweifle, dass wir diese großen Probleme gut angehen können. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein Versuch einer Warnung zu zeigen, dass diese Bewegung keine neue ist, dass wir diese konservativen Strömungen immer wieder in der Geschichte der Menschheit haben. Das ist jetzt nicht etwas Außergewöhnliches, was wir nur jetzt hatten, sondern es kommt immer wieder in Abständen aus Unsicherheitssituationen, aus Krisensituationen heraus. Vollkommen verständlich auch, aber ich denke, deshalb muss man gerade diesem Mechanismus etwas entgegensetzen. Und ja, das war der Versuch.
Ist das das Problem an diesem Biedermeier? Weil im Grunde, wenn ich mich persönlich im Biedermeier zurückziehen möchte, ist das ja meine persönliche Entscheidung.
Ja, tatsächlich ist es aber nicht ganz so, denn tatsächlich die Entscheidungen, die jeder Einzelne trifft, sei es jetzt Wahlentscheidungen, Kaufentscheidungen, was auch immer, macht tatsächlich einen großen Unterschied auf, gerade wenn man sich in der westlichen Industrielandschaft aufhält. Und tatsächlich ist es dann nicht eine Entscheidung, die nur mich betrifft, sondern auch sehr, sehr viele andere. Ja, also ich warne vor dieser Vorstellung, es käme jetzt nicht auf mich selber an, auf den Einzelnen an. Ja, nicht nur, es geht auch darum, tatsächlich die Politik da in die Verantwortung zu nehmen, aber tatsächlich auch sich selbst wahrzunehmen als jemand, der natürlich auch als Wertebildendes, als Werteförderndes und auch Übergebendes, Tradierendes Subjekt da auch eine Rolle einzunehmen hat.
Ja, das heißt, die Entscheidungen, die ich treffe, deuten über mich hinaus.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Also als moralisches Subjekt natürlich mit den Handlungen, die ich setze, betreffe ich natürlich auch immer andere. Also das kann ich gar nicht vermeiden.
Ja. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über Religion und Moral reden. Ich habe einige Ihrer Gastbeiträge gelesen, würde dann trotzdem die Frage nochmal ganz gerne stellen, sind religiöse Menschen moralischer oder sind sie unmoralischer und warum?
Na, es ist ja spannend, denn das ist natürlich eine Frage, die schon lange diskutiert wurde, auch von der Philosophie. Jetzt gibt es neue Impulse von Neurowissenschaften und Psychologen, die sich damit beschäftigt haben und die tatsächlich in Studien nachweisen konnten. Eine ist von Dissity, die zum Beispiel dann besagen, sie hatten Tests gemacht, vor allem mit Kindern. Also sie haben nicht versucht, mit Erwachsenen die Tests zu machen, sondern tatsächlich zu schauen, wie wirkt sich religiöse Erziehung, ein streng religiöses Elternhaus auf die Kinder aus, wie wirkt sich ein atheistisches oder nicht religiöses Elternhaus auf die Kinder aus. Und sie konnten feststellen tatsächlich, dass die Kinder aus atheistischen, nicht religiösen Haushalten tatsächlich moralischer gehandelt haben. Das heißt, nicht nur moralisch reflektierter, besser begründet gehandelt haben, wenn es darum zum Beispiel ging, Dinge zu teilen, das heißt Essen zu teilen oder Spielsachen zu teilen, sondern tatsächlich auch weniger hart straften oder überhaupt sehr, sehr kritisch Strafen gegenüber gestanden sind, tatsächlich eher versucht haben, auf Empathie zu setzen, auf Verständnis zu setzen und tatsächlich auch versucht haben, diese Konflikte zu klären, während tatsächlich die Kinder aus religiösen Haushalten nachweislich weniger freigebig waren und sehr, sehr viel schneller und strikter beim Strafen und beim Urteilen waren.
Wie erklärt man sich das? Ist es, weil die Religion relativ strenge Regeln und relativ viele Leitplanken vorgibt? Oder wie erklärt man sich das?
Na, zum einen ist es mal spannend, da kommen wir wieder zur Legitimationsfrage, ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine moralische Handlung, die ich setze, darauf begründe, ob ich Angst habe, dass mich ein absolutes überirdisches Wesen straft, oder ob ich tatsächlich eine Argumentation habe, die besagt, wenn ich jetzt vielleicht diese Süßspeise jetzt nicht mit meinem Nachbarn teile, kriege ich vielleicht beim nächsten Mal auch nichts, oder vielleicht ist es einfach nur nett, weil er hat jetzt weniger, dann begründe ich meine Handlung ganz anders als ein, wie gesagt, das religiöse Kind, das sagt, aus Angst vor Strafe oder mit der Freude oder der Aussicht auf Belohnung handle ich so, das macht etwas aus. Also ja, es mag in der Konsequenz vielleicht ähnlich sein, ja, aber tatsächlich nicht von dem, wie ich diese Handlung setze. Also die Intention dahinter ist eine andere. Und die Frage ist dann, was ist denn dann moralischer? Also vielleicht im Sinne von einer Gottesfurcht, passt die Handlung. Im Sinne einer modernen, säkularen Moral, die tatsächlich möglichst viele auch umfassen kann, möglichst viele Menschen auch irgendwie anspricht, wird wahrscheinlich die zweite Handlung nachvollziehbarer sein oder besser legitimiert sein.
Bezieht sich das nur auf streng religiöse Haushalte? Also oder auch auf Menschen, die in irgendeiner Weise liberal religiös erzogen sind? Gibt es da Ergebnisse?
Also das kann ich tatsächlich nicht sagen. Es war von streng religiös bis religiös, wie liberal oder nicht. Also ja. Fakt war oder interessanter Punkt war, worauf sie Wert gelegt haben, tatsächlich herauszuheben, dass die nicht religiösen Haushalte tatsächlich auch keine Tradition hatte, diese Feste zu feiern in einem Sinn von einer religiösen Konnotation. Ob die Kinder jetzt kulturchristlich gebildet waren, wusste ich auch nicht. Aber es waren tatsächlich christliche Familien vor allem.
Weil das ist natürlich immer relativ interessant, weil wir in Österreich weitgehend einen Teil, den Bereich haben, dass viele Menschen, die auch christlich noch gebildet sind oder in irgendeiner Weise Teil der Kirche sind, ja trotzdem eigentlich eher Kulturchristen sind. Mhm. Das ist natürlich eine interessante Frage, oder?
Ja, aber das finde ich auch tatsächlich, also jetzt ohne den Begriff Kulturchristentum überzustrapazieren, wobei der ja eigentlich tatsächlich ein Fachterminus ist, auch wenn er dann politisch bedauerlicherweise missbraucht worden ist, machte ja auch durchaus Sinn. Ich habe ja schon gesagt, Moral verändert sich. Das heißt ja nicht, dass alle Werte deshalb aufgegeben werden müssen. Ganz im Gegenteil, viele Werte halten sich auch. Also wir haben viele Werte, die wir noch aus der Antike haben, in transformierter Form. Wir haben sehr viele christliche Werte auch jetzt. Ich bringe mal das Beispiel von der christlichen Nächstenliebe, die sich jetzt durchaus, man könnte sagen, in den Begriff der sozialistischen vielleicht Solidarität transformiert hat. Also Begriffe, die sich tatsächlich, also Werte, die sich halten, die eine Bedeutung auch haben für die Bevölkerung, für die Staatsbürgerin, die halten sich auch. Also diese Angst vor Werteverlust und Atheismus und Säkularismus ist gleich Nihilismus, die kann man eindeutig nehmen. Ganz im Gegenteil, sehr, sehr viele Werte werden erhalten, sehr, sehr viele Feste werden gefeiert. Und nein, ich bin auch nicht dafür, dass man sich in Religionen nicht bilden sollte. Ich halte das für ganz, ganz wesentlich, dass man nicht ein religiöser Analphabet ist, sondern tatsächlich auch weiß, worum es in den einzelnen Religionen geht.
Ich habe in Ihren Beiträgen gelesen, es ist natürlich nicht nur die Frage, wie moralisch es jemand ist, sondern da geht es ja auch um Fragen wie Wissenschaftsgläubigkeit. Sind religiöse Menschen weniger wissenschaftsgläubig?
Die Frage kann ich nicht so einfach beantworten, weil ich kann das nicht generalisieren. Aber was auffallend ist, ist, dass eine stark religiöse Erziehung scheinbar dazu führt, das sehen wir anhand von Studienergebnissen, PISA-Ergebnissen auch aus der Türkei, dass gewisse wissenschaftliche Inhalte nicht mehr so wichtig genommen werden. Stichwort Evolution zum Beispiel. Ja, es wird dann eine Frage des Glaubens. Also ja, ich glaube, wichtig ist schon, und das glaube ich, braucht man auch, wenn man intellektuell redlich sein muss, und im Sinne jetzt auch von einem Karl Popper, der ja sehr kritisch, als kritischer Rationalist auch sehr kritisch angemerkt hat, natürlich ist alles Wissen der Wissenschaft auch nur vorübergehendes Wissen. Wenn man es falsifizieren kann, ist es kein Wissen mehr. Wir nähern uns da an, ohne jemals das Ziel da auch eines fixen Wissens zu erreichen. Das halte ich für ganz wesentlich. Aber es gibt für mich schon einen Unterschied zwischen einem religiösen Glauben und einem gut gerechtfertigten wissenschaftlichen Glauben, ja, der falsifiziert werden kann oder nicht, ja, der tatsächlich auch auch für sehr, sehr viele Menschen verstehbar ist und nachvollziehbar und auch nachprüfbar sein kann, und einem Glauben, der sehr subjektiv ist und quasi nur in subjektiver Hand bleibt. Ja. Also ich kann dann glauben oder nicht, aber darauf, wie gesagt, Werte zu bauen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu bauen, das finde ich dann doch relativ matt. Ja.
Auf jeden Fall. Die Gefahr, die ich immer ein bisschen sehe, ist, dass wir da Diskurse aus der Türkei, Diskurse aus den USA, die ja da definitiv relevant sind, das wissen wir ja auch aus Ablehnung der Evolutionstheorie und Ähnliches. Ich weiß nicht, ob die so stark auf Österreich und auf Europa, wo wir, wie gesagt, schon relativ stark...
Doch, das tun sie. Wir haben zum Beispiel auch Agenis, der Kurier hat das vor einigen Jahren gebracht, eine Umfrage unter muslimischen Jugendlichen, wie sie denn zur Evolutionstheorie stehen würden, die eindeutig gesagt haben, ja, das hört man in der Schule, aber daran glaubt man nicht. Man hört es in der Moschee halt zum Beispiel anders. Das ist halt genauso eine Glaubensfrage, wie ob es ein Paradies danach gibt. Ja. Sowas finde ich zum Beispiel bedenklich. Aber ich bringe ein anderes Beispiel, das sehr wohl relevant ist. Denk mal an die Diskussionen zum Thema Abtreibung zum Beispiel auch. Ja? Also die Frage, wo menschliches Leben beginnt, was ist menschliches Leben wert, wer hat die Entscheidungsgewalt über. Also wir haben sehr, sehr viele moralische Fragestellungen, die ganz, ganz stark auch beeinflusst werden durch religiöse Moralvorstellungen und auch natürlich durch die Macht, die religiöse Vertreter noch als Moralinstanzen haben. Und das ist dann keine Frage mehr vom persönlichen Glauben, denn wenn die zum Beispiel auch in den politischen Kontext kommen, können die sehr, sehr schnell sehr, sehr schlagend werden und auch säkulare Werte möglicherweise überrollen. Also ich warne davor zu sagen, naja, das ist dann eine Diskussion, die haben wir dann nur in den USA. Das stimmt so nicht. Wir haben sie auch hier. Die katholische Kirche, auch in Europa, auch in Österreich, steht sich ganz, ganz gezielt in den Ring für Werte, die sie vertreten, und versucht ja auch politisch umzusetzen.
Ja. Vertreter von Religionsgemeinschaften haben traditionell eine relativ starke Rolle, immer noch medial, auch institutionell in bestimmten Bereichen. Sind die nicht religiösen Menschen zu wenig vertreten? Wo sind sie vertreten?
Also meine persönliche Meinung ist dazu, ja, sie sind auf jeden Fall zu wenig vertreten. Es mag auch daran liegen, dass es schwierig ist, sich als Nicht-Religiöse zu organisieren. Tatsächlich aber auch aus der Problematik heraus, dass eben, wenn man sich nicht einer Autorität unterwerfen will, es ganz, ganz schwierig ist, sich gemeinsam zu organisieren. Ja, aber ich denke doch, dass es nötig wäre, viel, viel mehr auch nicht-religiöse Atheisten, Agnostiker einzubeziehen. Ein großes Problem ist halt auch, dass sehr viele, die Religion dann ablehnend gegenüberstehen, oft auch sehr wenig über Religion wissen. Das heißt deshalb auch mein Plädoyer dafür zu sagen, ja, es ist zu wenig zu sagen, man ist jetzt nicht religiös. Ich halte es für äußerst wichtig, dennoch eine gewisse religiöse Bildung zu haben, um überhaupt nachvollziehen zu können, über welche Werte wir reden. Ja, und wenn das nicht gegeben ist, dann ist natürlich auch ein runder Tisch schwierig, wo dann Nicht-Religiöse dazukommen. Ja? Aber ja, ich halte es auch für sehr arrogant, eine, das muss ich jetzt schon auch so sagen, eine wachsende Zahl an Menschen, die eben nicht religiös sind, die säkular sind, da einfach außer Acht zu lassen und da Entscheidungen und Diskussionen zu starten, die sie gar nicht betreffen oder die sie gar nicht tangieren müssten.
Ja, ja. Wir haben jetzt schon relativ oft über den Unterricht erwähnt, dann reden wir doch bitte mal darüber. Also es gibt den Plan, Ethikunterricht jetzt einzuführen, als Ergänzung für Kinder, die keine religiösen Unterricht
haben. Ist ja eigentlich als Ersatz, ja. Also man muss es schon sagen, ja. Also für den konfessionellen Religionsunterricht, ganz genau.
Sie sind natürlich, ich habe es eben schon mal erwähnt, Sie engagieren sich im Volksbegehren Ethik für alle. Warum? Warum braucht es einen verpflichtenden Ethikunterricht für alle?
Also zum einen mal, warum in der Schule, könnte man mal fragen. Warum in der Schule? Ganz einfach und ganz pragmatisch die Möglichkeit, tatsächlich möglichst viele Menschen zu erreichen und mit denen noch in ein Gespräch zu kommen über ihre Vorstellungen, über ihre Werte, ist tatsächlich in der Schule. Ab dem Zeitpunkt, wo Menschen die Schule verlassen, ist die Sache tatsächlich vorbei. Punkt eins, es gibt diese Zeit nicht mehr, viele in beruflichen Ausbildungen, es zerstreut sich, man bleibt in den Cliquen, in den Gruppen, in denen man schon immer war. Das heißt, der Unterricht ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, eine breite Diskussion mit jungen Menschen zu starten. Punkt zwei, warum Ethikunterricht? Ganz einfach, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Ethik ist die Wissenschaft von der Moral. Das heißt, da geht es darum, moralische Konzepte durchzudenken, zu überprüfen, zu diskutieren, zu vergleichen und auch zu sehen, wie sind sie legitimiert, was hat sich verändert, was machen neue Technologien, wir reden jetzt auch von Digitalisierung, Robotertechnik, wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern. Also all diese Fragen, die sonst keinen Platz haben, haben Platz, hier diskutiert zu werden. Uns werden für für unsere Zukunft durchaus wesentlich sein. Denn gerade diese jungen Menschen, die wird die Digitalisierung voll erwischen und natürlich auch die ganzen Veränderungen in Arbeitswelt und mit noch immer zunehmender Globalisierung. Das heißt, all diese Fragen können eigentlich nur in diesem Fach Platz haben. Warum jetzt nicht Religion? Das kann ich auch gleich sagen. Religion vertritt ganz, ganz konkrete Konzepte, Verhaltenskodizes und überliefert die. Und wie gesagt, wo es eine absolute Legitimierung gibt, gibt es auch keine Fragen mehr. Also ja, es gibt Fragen in diesem Gebilde, aber es gibt keine Metadiskussion darüber. Es wird nicht angezweifelt, dass das gut oder schlecht ist. Es wird nicht darüber diskutiert, sondern es wird in der Dogmatik der jeweiligen Religion über gewisse Standpunkte Entwicklungen gesprochen. Das heißt, man bleibt unter sich in seiner Gruppe, hat relativ wenig Ahnung von den anderen Punkten, aber man kommt nicht in den Austausch.
Soll der Ethikunterricht Ihrer Meinung nach trotzdem auch diese religiöse Bildung leisten? Weil das Gegenargument ist ja immer dass es diese religiöse Bildung braucht, damit sich Kinder überhaupt für Religion entscheiden könnten.
Ja, aber das ist dann ein Armutszeugnis für die Religion. Ja? Also das halte ich für nicht nur eine schlechte, sondern eine sehr verräterische Begründung. Also ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass religiöse Bildung wichtig ist, aber nicht im Sinne von Indoktrination, sondern tatsächlich im Sinne von einer Einführung in gewisse Glaubenssätze, in die Geschichte. Das darf alles sein, aber tatsächlich dann in einen Religionenunterricht, ja, und dann in Mehrzahl und dann zwar vergleichend, und bitte nicht in einen dogmatischen Religionsunterricht, der schon in der Volksschule anfängt, ja, oder eigentlich schon im Kindergarten. Das muss man jetzt schon auch gerade für Österreich sagen, dass Religion im Kindergarten schon eine viel zu große Rolle spielt.
Glauben Sie, dass Religionsunterricht schadet Kindern?
Also zum kritischen Denken regt es jetzt nicht besonders an, das muss ich schon sagen. Und das traue ich mich in dem Fall sogar zu sagen, weil ich selber sehr, sehr lange in der katholischen Kirche war und durchaus auch zu den Gläubigern dort tatsächlich gehört habe und mich dazu zählen muss jetzt im Nachhinein. Und das nicht, weil ich aus einem so streng religiösen Elternhaus kam, sondern tatsächlich, weil sich damals für mich gar nicht die Frage gestellt hat. Also es gab keinen anderen Unterricht, wo man Fragen über Tod, über Zusammenleben tatsächlich stellen konnte. Das war nur in einem gewissen Ausmaß im Religionsunterricht möglich. Ja. Das hat mich daran interessiert. Aber mit der Auswahl tatsächlich diese Fragen größer diskutieren zu können, also mit der Philosophie, und die kam dann doch relativ spät, war das natürlich klar, dass das für mich der Wechsel war.
Ja.
Aber nein, ich bin tatsächlich, ich halte es für sehr, sehr problematisch, Kinder wirklich also von Anfang an so in die Religion einzuführen. Ich habe kein Problem mit kulturchristlichen Bräuchen, ich habe auch kein Problem mit muslimischen Bräuchen vorzubringen, überhaupt kein Problem.
Darf man ja auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch sehr viele Kulturmuslime.
Ganz genau. Aber ich denke doch, dass es wichtig wäre, die in einer gewissen Distanz auch beobachten zu können, auch darauf hinzuweisen, dass das ein spezifischer Brauch ist, und den Kontext zu erörtern, vollkommen klar. Aber das, was ich erlebe, auch in Volksschulen, was im Religionsunterricht beigebracht wird, ich kann mich noch sehr gut an meinen eigenen Religionsunterricht erinnern, das ist weit weg von einem kritischen Denken, einem offenen Denken.
Ja, ich muss in diesem Fall kurz aus Transparenzgründen sagen, ich komme aus einer Religionslehrerfamilie. Ich hoffe, die Ich höre diesen Podcast nicht. Nein, aber wie man ja hört, ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, und ich hatte auch, ich war sehr, sehr lange im katholischen Religionsunterricht, hatte aber auch nachher Philosophieunterricht. Und da ging das natürlich dann ganz gut, dass man auf der einen Seite den klar religiös konnotierten Unterricht hatte, auf der anderen Seite aber diesen Philosophieunterricht, wo man diese Fragen dann auch beredet hat. Das wäre wahrscheinlich so ein Modell, was Ihnen auch vorschweben könnte. Oder geht es darum, den konfessionellen Religionsunterricht ganz abzuschaffen?
Nein, ich bin auch nicht der Meinung, dass das sein sollte. Das wäre ja genauso dieser Versuch auch einer Indoktrinierung und einem Schlechtmachen. Das schwebt mir überhaupt nicht vor. Ich fand es auch immer sehr spannend, denn die Panik auch, die zum Beispiel jetzt gerade in Österreich auch war, ist, mein Gott, ein Ethikunterricht, ein staatlich verordneter Ethikunterricht, was für eine Katastrophe. Gerade auch die Regierung hat das sehr stark betont, und das hat mich dann schon amüsiert, denn es gibt ja die Pläne zu dem staatlichen Wertekurs für Asylberechtigte schon. Ja? Also der darf dann staatlich verordnet werden, aber tatsächlich dann Kinder gemeinsam in einen Ethikunterricht einzuführen und wirklich dann über alle Kulturen, über alle Konfessionen hinweg da diskutieren zu lassen, das wird dann als problematisch und mit möglicher Indoktrinierungsgefahr versehen. Also das mit diesem Etikett versehen, das fand ich dann schon sehr, also finde den Fehler sozusagen.
Ja. Das wäre dann vielleicht auch nochmal ein großes Abschlussthema. Wir haben es gerade schon erwähnt, staatlich verortete Werte, wie weit darf der Staat das?
Was? Also zum einen, glaube ich, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir glauben, dass der Staat keine Werte verordnet. Natürlich tut er das, ja. Also wir haben sehr wohl eine sehr, sehr starke Gesetzgebung. Wir haben die Menschenrechte. Also es gibt sehr, sehr viele Werte, die werden uns quasi verordnet. Man kann mehr oder weniger dafür sein oder nicht. Aber wie gesagt, dann haben wir wieder das Strafgesetz ist die Grenze, ja. Also es gibt schon einen gewissen Werterahmen, würde ich jetzt sagen, gar nicht spezielle Werte, aber einen Werterahmen, in dem wir uns bewegen und auch bewegen müssen und bewegen sollen. Und ich finde das an sich auch sehr gut. Und wir haben auch gesehen, dass natürlich die Moral Gesetzgebung und Rechte beeinflusst. Ich habe das jetzt schon vorher angemerkt, mit wie schnell sich auch Gesetze verschieben können. Hm. Ja, also denken wir zum Beispiel, wie sich das moralische Verständnis einer Gesellschaft auswirken kann auf die Gesetzgebung, wenn es zum Beispiel um Themen wie Abtreibung geht. Wir haben es in den USA jetzt gerade gesehen, das kann ganz, ganz schnell gehen. Ja, also das ist auch nochmal der Hinweis zum Buch mit der konservativen Wende. Also worum es mir ging, ist zu zeigen, dass tatsächlich unser Denken, unsere Handlungen, auch jedes Einzelnen, auch die Wahlentscheidungen etwas machen, etwas repräsentieren auf einer politischen Ebene und tatsächlich dann auch unsere Werte in Gesetze gegossen werden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also dieses Zurückziehen und zu sagen, na, das hat mit mir nichts zu tun, das wird so nicht funktionieren. Und ja, wir vertreten natürlich auch als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger immer Werte. Ja, und wir können auch quasi bis zu einem gewissen Grad mitentscheiden, wie weit wir sie leben lassen oder nicht. Ja, aber Moral ist jetzt nicht eine Privatsache, sondern entsteht eben dadurch, dass wir soziale Wesen sind und tatsächlich auch zusammenleben müssen.
Das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem noch einmal nachfragen, ist noch irgendwas nicht zur Sprache gekommen, wo Sie das Gefühl haben, das müsste unbedingt noch erwähnt werden?
Vielleicht noch ganz kurz, was mir zu kurz kommt in der Diskussion. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen mit Politik und Moralpyramide und das Verhältnis von Politik und Moral. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir eine breitere gesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema starten, tatsächlich auch, was Politiker genau repräsentieren sollen. Also tatsächlich, welche Ansprüche wir auch an die moralischen Qualitäten und Kompetenzen stellen. Also sind das moralische Vorbilder oder nicht? Und vor allem, welche Menschen wir uns auch in der Politik wünschen. Denn im Moment hat Politik so einen schlechten Ruf. Ja. Wer würde da hingehen? Also man ist ja quasi moralisch suspekt, wenn man den Wunsch hat.
Das hat sich natürlich auch über die Jahre geändert. Also wenn wir einfach Beispiele sehen von Spitzenpolitikern, die zum Beispiel außereheliche Kinder haben oder Ähnliches, das ist heute natürlich alles weniger problematisch, als das noch früher war. Also auch diese Ansprüche an Politiker sind natürlich im Wandel, oder?
Na, diese Ansprüche sind natürlich im Wandel, ja, und ändert sich natürlich auch eben mit Familienbildern, mit Flexibilisierungsstrategien und so weiter. Arbeitsmarkt verändert sich natürlich, aber gewisse Ansprüche wie zum Beispiel, sagen wir mal, Unbestechlichkeit oder Loyalität. Also es gibt durchaus auch würde ich sagen, Werte oder moralische Normen, die sich nicht so stark verändert haben, ja, die schon noch da sind, die aber quasi geduldet werden, dass sie vielleicht auch gar nicht eingehalten werden. Also man hat gar nicht mehr den Anspruch drauf, dass Politiker, Politikerinnen so und so handeln sollten. Also es ist quasi so, wenn man nicht erwischt wird, dann passt es eh. Ja. Aber wenn man halt so dumm ist, sich erwischen zu lassen, dann hat man ein Problem. Und ich finde, dieses moralische Gefühl, ja, diese moralische Urteilskraft sollten wir tatsächlich überprüfen. Denn sollte es nicht eigentlich die Forderung sein, dass wir das ganz gezielt fordern? Ja? Also dass wir nicht anzweifeln, dass es so sein sollte, sondern sagen, das ist uns wichtig, weil das natürlich auch bestimmt, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, wie wir einander vertrauen.
Ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön.
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Wie immer an dieser Stelle auch der Hinweis auf andere interessante Podcasts wie Erzähl mir von Wien, wo euch Ede Michaela und Fritzi Kraus durch die interessanten Kätzchen der Stadt führen. Und nachdem diese Folge an einem Wahlwochenende online geht, sei uns auch der Hinweis gestattet, bitte geht wählen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber natürlich auch über Fragen, Feedback und Kritik auf allen unseren Kanälen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link.